arm oder reich, tot oder lebendig. Der Held der Lebensfiktion, Jonathan Fischer, hatte im Leben mehr erreicht, als er sich vorgestellt hatte. Sein Kindheitstraum, Schachweltmeister zu werden, konnte er zwar nicht realisieren, dafür entwickelte sich seine Berufskarriere kometenhaft. Wenn er so weitermachte, würde er als einer der jüngsten Bankvorstände Deutschlands in die Geschichte eingehen. In seiner politischen Laufbahn konnte er ebenfalls große Erfolge erzielen, denn er war zum Fraktionsvorsitzenden des Denkenstadter Gemeinderats aufgestiegen. Dies hatte er der Unterstützung seines Parteifreunds Straußinger zu verdanken, der im Eiltempo selbst zum Schatzmeister der Bundespartei und Justizminister von Baden-Württemberg gewählt worden war. Durch Jonathans erfolgreiche Vermittlungsgeschäfte waren seine Rücklagen rasant schnell angewachsen, aufgrund dessen er sich ein Haus bauen wollte. Außerdem spielte der Junggeselle mit dem Gedanken, einen Porsche Speedster zu kaufen. Aber wozu? Seine neu eingerichtete, günstig gelegene Dreizimmerwohnung war groß genug und sein fünftüriger Familienopel war nicht einmal ein Jahr alt. Wegen der grasgrünen Lackierung fand sich sowieso kein Interessent auf sein Inserat in autoscout24.de und mobile.de. In der immer kürzer werdenden Freizeit füllte Jonathan seine unerklärliche innere Leere durch zahlreiche Einkaufstouren in der Stuttgarter Innenstadt und er betrieb wieder mehr Sport. Neben Tennis zählte sein Centurion Mountainbike und seine Cannondale Straßenrennmaschine zu seinen Lieblingsfreizeitbeschäftigungen, um sich fit zu halten. Wehmütig erinnerte sich Jonathan an seine Hochzeitspläne mit Helen, als er an einem Freitagabend mit seinem Backfire Mountainbike am Scharnhauser Amor-Tempel pfeilschnell vorbeischoss. Ja, was ihm wirklich fehlte, war eine Frau, und dafür würde er alles Geld der Welt geben. Aber bekanntlich ist die wahre Liebe nicht käuflich. Bei der folgenden Downhill-Abfahrt durch die Kastanienallee zum Lustschloss hinunter ließ es der Hobbysportler richtig krachen und forderte das Letzte aus seiner Rockschocks-Federgabel heraus. Mit allem hätte Jonathan gerechnet, nur nicht mit dem ausgebüxten Esel des im Lustschloss herbergenden Tierarztes, der ihm in einer Kurve plötzlich den Weg versperrte und zu einem waghalsigen Ausweichmanöver zwang. Der barmherzige Samariter hatte schon einmal einen Filmriss wegen zu hohen Alkoholspiegels bei seiner Verabschiedung aus der Sportlehrkompanie in Warendorf, aber noch nicht wegen Salto Mortale über einen Fahrradlenker. Als Jonathan bedeppert wieder aufwachte, war es 2 Uhr morgens. Dank seines Bell-Sturzhelmes schien er sich außer leichten Schürfungen an den Armen nichts zugezogen zu haben. Beim Aufstehen schmerzte seine rechte Hüfte wieder höllisch, was ihm ein lautes SCH-Wort entlockte. Jonathan sank wieder auf seine Knie und weinte. Er fragte sich, warum ausgerechnet ihm das passieren musste und bekam als Antwort, dass wer sich ständig in Gefahr begibt, dieser erliegen wird. Zudem erinnerte er sich an die Kinderbibelstelle, wo der Prophet Bileam von einem Esel vor dem entgegentretenden Engel des Herrn beschützt wird. Sollte ihn Gott in irgendeiner Art und Weise bremsen wollen? Das Wochenende verbrachte der heimhumpelnde Patient notgedrungenermaßen im Bett und ließ sich von seiner Hilde-Hilft-Vermieterin, die wie eine Oma für ihn war, verarzten und bekochen. Jonathan verwendete seit langem wieder Zeit für das Lesen im Buch mit den 7 Siegeln und als ob der Allerhöchste abermals zu ihm sprechen wollte, hörte er dazu ausgerechnet seinen viel geliebten Pfarrer Benz im geistigen Teil des Radio Vatikan, der von seinem langjährigen Afrika-Aufenthalt berichtete. Der katholische Priester sprach über Reichtum und Armut und behauptete, dass die von ihm betreuten Waisenkinder beim Spielen im Freien mit ihrem Konservendosenspielzeug viel glücklicher wären als manches einsames Kind in Deutschland beim stundenlangen Fernschauen oder PC-Gamen. Auch die aussterbenden Gemeinden Europas könnten sich an dem freudigen, lebensfrohen Gottesdienststil der afrikanischen Gläubigen eine Scheibe abschneiden. Nicht umsonst würde Jesus in der Offenbarung eine Warnung an die Kirche aussprechen, die da heißt: Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Damit könnte genauso gut ich selbst gemeint sein, folgerte Jonathan, bevor er in der sonntäglichen Nacht einschlief. Am darauffolgenden Morgen fuhr der leicht gehandicapte Jonathan mit dem Auto in die Denkenstadter Bankzentrale. Zunächst besprach er mit Gebhard Scharkfisch die glänzende Geschäftsentwicklung der neu eröffneten Parkhausfiliale und daraufhin empfingen die beiden im Vorstandsbüro eine vermögende, gewichtige Neukundin. Magdalena Osiris Ra versuchte den Eindruck zu erwecken, in ihrem futuristischen weißen Kleid wie eine Balletttänzerin hereinzuschweben, bevor sie wie eine Kanzlerin im komfortablen Chefsessel hinter dem Schreibtisch Platz nahm. Das neue Hochzeitskleid im gewagten Oslo-Style habe ihr nach der Anprobe so gut gefallen, dass sie es mitgenommen habe, um die Bankberater um ihre Meinung zu befragen. Auf einmal herrschte Totenstille. Die beiden Volkswirte bekamen Stielaugen, denn so große Glocken hatten sie nur bei einer opulenten Obersängerin im Saunabereich des Merkelschen Bads in Esslingen zu Sicht bekommen. »Nehmen Sie doch Platz«, bestimmte die neu mutierte Chefin und ließ ein Pendel vor ihrem überdimensionalen Ausschnitt schwingen. Die zwei sich auf den Kundenstühlen niederlassenden Hypnoseopfer kamen sich wie in die Falle tappende Äffchen vor, als sie den Links-Rechts-Bewegungen folgten und alles um sich herum vergaßen. »Hier unten befindet sich eine gesundheitsschädliche Wasserader. Dieser Schreibtisch muss unverzüglich umgestellt werden«, lautete die nächste Anweisung der stadtbekannten Wahrsagerin. »Das geht doch nicht so einfach«, widersprach Gebhard, der wieder zu Verstand gekommene Vorstandsvorsitzende, und Jonathan begann, ohne es zu wollen, zu kichern. »Also gut, dann kommen wir zum Geschäft. Ich fordere meine 666.000 D-Mark, die sich auf dem Immobilientreuhandkonto befinden, in bar, und zwar in Tausenderscheinen«, befahl die Geschäftspartnerin. Der düpierte Scharkfisch ließ unverzüglich sauer den Hausmeister antreten, um das Mobiliar wunschgemäß umzustellen. »Na also, geh doch! Was für Anlagemöglichkeiten gibt es denn?« freute sich die an einem Sektglas nippende, nun auf dem Lederkanapee sitzende Magdalena. »Hier haben wir ein ausgezeichnetes Angebot mit unserem Wachstumsfonds Ost, der jederzeit über einen gut funktionierenden Zweitmarkt zurückgekauft wird«, erläuterte der Bankvorstand und unterstrich dies mit einer Hochglanzbroschüre voller positiven Prognosen. Das weibliche Medium schloss seine Augen und versetzte sich in Trance. »Dieser geschlossene Immobilienfonds wird fast überhaupt nichts ausschütten, so steht es in den Steuern. Verflixt und zugenäht. Sternen!« Warum bleibt der Prospekt an meinen Händen haften? Helfen Sie mir doch, das Ding wieder loszukriegen. Selbstverständlich, aber hier handelt es sich nicht um eine goldene Gans. Seien Sie doch kein Dummling und unterschreiben Sie hier, war der Kugelschreiber hinhaltende Versuch des Hans im Glück Chefverkäufers. Nein, was schlägt stattdessen mein erfolgreicher Pyramidenveräußerer Fischer vor? Komm heraus, du Geistesblitz, verlangte die gelöste Magdalena mit einem alles durchdringenden Blick. Kaufen Sie davon 33 Kilogramm Barren Gold und schleusen Sie diese periodisch durch die Schließfächer Nummer 1 bis 13, das wäre im Sinne Ihres Vaters Ramses Ra, kam es wie aus der Pistole geschossen aus Jonathan heraus. Aber diese Schließfächer sind doch in Denkenstadt gar nicht zu haben, bezweifelte Scharkfisch. In Denkenstadt nicht, aber dafür in unserem neuen vollautomatischen Kundentresor im Scharnhauser Park, entgegnete der sich damit wenig Sympathien verschaffende Filialleiter Fischer. Das Angebot gefällt mir, jedoch muss ich es nochmals prüfen und mit meinem Verlobten besprechen. Schauen wir zunächst, was die Tarotkarten zu unserer Zukunft sagen, meinte die sich flugs auf dem niederen Walnussholztisch ausbreitende Kartenlegerin. Oje, hier ist eine dringliche Warnung für den Monaco-Franze Scharkfisch. Sie machen mit einem gefährlichen Immobilienhai, der sich als Professor ausgibt, krumme Geschäfte. Es geht um Leben oder Tod. Passen Sie besonders gut auf, denn dieser will Sie zugunsten seiner Scientology-Sekte betrügen. Diese Konstellation hier ist ja bezaubernd. Der Charmeur und ewige Stenz Fischer wird in den nächsten 24 Stunden auf seine zukünftige Frau treffen. Verflixt, ich muss meinen eigenen Unfall verhüten und hätte heute laut meinem Horoskop sowieso nicht aus dem Haus gehen sollen. Kann mich einer der Frauenlieblinge heimfahren? Bat die verängstigte Esoterikerin und sammelte die bunten Kabbala-Blättchen wieder ein. Selbstverständlich nahm diese Chauffeuraufgabe der rangniedere Jonathan wahr und begleitete die weiße Hexe mit ihrer langen Schleppe zu ihrem Auto auf dem Kundenparkplatz. Er traute seinen Augen nicht, als sie vor einem schwarzen Lamborghini Diablo GT stehen blieben. Ein heißes und kaltes Schaudern lief Jonathan beim Anblick der nach oben schwenkenden Fahrertür den Rücken herunter, als ihm Magdalena stolz und prahlend den Schein mit den Fahrzeugdaten zeigte und darum bat, einzusteigen. Das auf 83 Exemplare limitierte Sondermodell besaß bei beinahe 6 Liter Hubraum knapp 600 PS und war der derzeit schnellste Straßensportwagen mit einer sagenhaften Höchstgeschwindigkeit von 338 Kilometer in der Stunde. Jonathan hörte ganz deutlich eine innerliche, warnende Stimme, nicht in das Auto zu steigen und besser den gegenüberstehenden eigenen Wagen zu benutzen. »Lassen Sie uns lieber meinen Opel nehmen, denn für so einen Rennwagen benötigt man sicher erst ein Fahrertraining«, lautete sein verständlicher Einwand. »Absolut richtig. Diese Ausbildung werde ich Ihnen gleich geben«, summte Magdalena und übergab die Autoschlüssel in verführerischer Weise, indem sie einen weiteren, tiefen Einblick in ihr Dekolleté gewährte. »Also gut, ich setze mich und checke einmal den Motorsound aus«, antwortete Jonathan, der glaubte, so eine Chance nicht wiederzubekommen und den es beim Hineinzwängen wieder mächtig an der Hüfte zwickte. Der ansetzende, ungedämpfte Lärm des Diablo-Zwölfzylinders war genauso brachial und kraftvoll wie einst Murcielago, der das Markenzeichen der ursprünglich italienischen Traktorenfirma repräsentierte. Der legendäre spanische Kampfstier überlebte 24 Lanzenstiche und wurde deshalb begnadigt. Als besonderen Gag schaltete sich ein kleiner Rückspiegelbildschirm in der Mittelkonsole ein, der das in 40 Meter Entfernung befindliche, grinsende Schlangengesicht von Jonathans grünem Vectra aufzeichnete. Der Chefpilot trat mit aller Kraft auf die Sportkupplung und legte gerade den Rückwärtsgang ein, als ihn die total angetörnte Magierin mit ihren funkelnden Augen aufforderte, einmal voll Stoff zu geben, damit die ganze Bank vor Schreck zusammenfahren soll. In der Tat begaben sich alle Angestellten inklusive Direktor bei dem einsetzenden Doppelrohrauspuff Höllenlärm an ihre Fenster. Doch was war das? Eine Hand wie von Geierwalli fasste Jonathan unaufgefordert an seiner empfindlichsten Stelle, so dass er zurückzuckte und ohne es zu wollen die Kupplung freigab. Von einer Sekunde zur nächsten landete das mit einem riesigen Spoiler ausgestattete Heck des tödlichen PS-Boliden mit einem lauten Knall in der Front des ebenfalls fast neuen Wagens des Lenkers. Der dunkle Carbon-Heckflügel flog gleichzeitig auf den Balkon von Sharkfish, der sogleich als erster Helfer an den Unfallort hetzte. Er entdeckte die zwei unter Schock stehenden, sich mit starrem Blick an den Händen fassenden, aber sonst unversehrten Unfallinsassen. In kürzester Zeit waren auch Polizei, Krankenwagen und Bildzeitung am Unfallort. Ganz zu schweigen von den unzähligen Denkenstatter Schaulustigen und den immer noch aus den Fenster spannenden Arbeitskollegen. Jonathan schämte sich so sehr wie noch nie in seinem Leben und wünschte sich in Luft aufzulösen, als die Feuerwehr anrückte. Um ihn und seine Bekanntschaft aus der zusammengestauchten Fahrgastzelle zu befreien. Wie ging der lange Las Vegas-Satz mit dem Kopf in den Sand stecken? »Liebes Sandmännchen, bitte komm schnell und streue mir Traumsand in die Augen, damit ich aus diesem Albtraum entfliehe«, flüsterte der verzweifelte Bruchpilot in einer neuen, kürzeren Version, so dass die wieder zu sich gekommene, schmunzelnde Magdalena ihm zärtlich die Augenlider zuschob. Jonathan wäre es lieber gewesen, nicht so schnell mit einem Rettungswagen in das Reuter Kreiskrankenhaus zurückzukehren. Vorsorglich bekamen er und Magdalena eine Halskrause aufgrund ihres Schleudertraumas verordnet. Durch den Unglücksfall gab es für den Storyhelden nicht nur ein Wiedersehen mit den Ärzten, sondern auch eine weitere kurze Urlaubsbekanntschaft aus Sedona tauchte wieder auf. Jonathan erkannte Elimas an seinem großen Anchkreuz sofort wieder und fasste sich an den Kopf, als ihm das Gespräch in dem New Age-Laden mit dem inzwischen verlobten Stuttgarter Pärchen wieder einfiel. So, scheinbar hat er sich geistlich fortbildende Anzugträger es wieder mal transrapid eilig gehabt und dabei den eigenen magnetisch anziehenden Servicewagen vergessen, spottete der zukünftige Bräutigam und drückte demonstrativ die nicht nur durch die neu angepassten Schaumstoffeinlagen am Oberkörper eine übergroße Oberweite vorweisende Magdalena küssend an sich. Der Beifahrerin Osiris Ra dämmerte letztendlich ebenso die schicksalhafte Tragweite ihrer ersten Begegnung in den USA. Die spirituell Hochgebildete begann sich mächtig zu ärgern, weil sie nicht die Warnung ihres Unfallwarnhoroskops befolgt hatte. Der listige Elimas wickelt Ostbot Jonathan freundlicherweise an, ihn gemeinsam mit Magdalena nach Hause zu fahren, aber zuvor müsse dieser unbedingt den Meldebogen der Merlin-Versicherung ausfüllen. Als Jonathan am Einschlafen war, fragte er sich, ob er nicht besser ausführlicher schreiben und die ganze Wahrheit hätte angeben sollen. Warum hatte er sich mit dem Versicherungsbericht so überrumpeln lassen? Was war bloß mit ihm geschehen? Wieso entwickelte er plötzlich so starke Gefühle für Magdalena? Warum bekam er diese 24 Stunden Liebesprophezeiung? Spricht Gott etwa doch durch Karten, obwohl diese in christlichen Kreisen verboten sind? Sollte sich am Ende die Liebesstory von Brian und Sharon in seinem Leben wiederholen? Er musste immer wieder wollüstig an die braungelockte Magdalena mit ihren großen Brüsten denken und dachte sogar zu spüren, dass sie sich ganz nah bei ihm im Raum befindet. Am nächsten Morgen klingelte das Telefon in Jonathans Wohnung pausenlos. Der für eine Woche Krankgeschriebene nahm wohlweislich nicht ab und programmierte seinen Anrufbeantworter wie Charlie in Phoenix auf Zuschalten nach zweimal Läuten. Witwe Hilde hatte ihm ein Boulevardblatt unter der Tür durchgeschoben, in dem man ihn händchenhaltend mit der bleichgesichtigen Lockenschönheit betrachten konnte. Darunter war ein älteres, verführerisches, oberkörperfreies Bild derselben. Die Schlagzeile lautete: Schuhmacher, bleib bei deinem Leisten. Denkenstatter Bankdirektor versuchte sich als sexbesessener Rennfahrer. Der Gedemütigte dachte nicht daran, an die Sprechanlage der Eingangstür zu gehen, obwohl auch diese pausenlos läutete. Seine Hauswirtin klopfte an die Innentür und bat dringend darum zu öffnen. Als er sich stumm stellte, nahm diese einfach ihre Ersatzschlüssel und betrat mit einem ganz in Weiß gekleideten Mann die gute Stube. Der berühmte Zaubergroßmeister Wicked Oz hatte damit gedroht, das gesamte Haus mit einem Fluch zu belegen, so dass in Kürze der Blitz einschlägt, wenn ihm kein Zutritt verschafft wird. Die helfende Hilde ließ Jonathan mit dem wie Benny Hinn überaus vornehm gekleideten hohen Priester Elimas alleine. Der Busenfreund von Magdalena fand es überhaupt nicht komisch, das händchenhaltende Foto auf dem Esstisch zu entdecken. »Wenn ich dich nochmals so mit meiner Verlobten erwische, dann schwöre ich dir, ich bringe dich um«, wütete der erzürnte Widerbuhler. Gleichzeitig krochen zwei kleine Ringelnattern aus seinen weißen, goldbeknöpften Sakkoärmeln heraus und bewegten sich züngelnd über eine Obstschale auf den Gegenübersitzenden zu, so dass dieser vor Schreck rückwärts auf seinem Perserteppich fiel. Jonathans Frettchen freute sich über die neuen Spielkameraden umso mehr und hüpfte unerlaubterweise auf den Tisch, um sein morgendliches, frisch zubereitetes Frühstück einzunehmen. Die Situation hatte sich schnell entspannt. Deshalb setzten sich die Kontrahenten auf die Couchgarnitur, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Elimas Wicked Oz hatte von der Versicherung erfahren, dass der 580.000 D-Mark teure Diablo-Rennwagen laut Vertragsbedingungen eigentlich nur von der zuvor in ein Sicherheitstraining eingewiesenen Osiris Ra hätte benutzt werden dürfen. Das eine Woche alte Verlobungsgeschenk von Elimas konnte laut Gutachter lediglich als 66.000 D-Mark Ersatzteillager weiterverwendet werden. Jonathan war aus Mitleid bereit, eine Bürgschaft für Magdalena zu unterschreiben, denn insgeheim betrachtete er sich als legitimen Blutsbruderbräutigam. Er selbst meinte, viel schlimmer dran zu sein, weil er für seinen Vectra nur um die 500 D-Mark vom Schrotthändler bekommen würde. Zum Trost bot er dem sich verabschiedenden Reptilienvergötterer an, die abgeworfenen Schwänze seiner Dünnhäuter als Liebesbeweis zu einer Handtasche verarbeiten zu lassen. Diese falsche Schlange Elimas fuhr wegen den kleinsten Bemerkungen aus der Haut und versuchte Jonathan am Hals zu würgen. Er hatte jedoch nicht mit den scharfen Zähnen des auf Jonathans Schulter hüpfenden Aaron, dem Frettchen, gerechnet und suchte deswegen an den Händen blutend abrupt das Weide. Genau in diesem Moment ergriff Gebhard Scharkfisch die Klinke in die Hand und verschaffte sich Zutritt. Er wollte von seinem nicht ans Telefon gehenden Prokuristen wissen, ob er den Arbeitsunfall schon der Berufsgenossenschaft weitergemeldet hat. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich habe ganz normal meine AOK-Krankenversicherungskarte abgegeben, erklärte Jonathan seinem Chef. Dann gib wenigstens mehr Acht, wenn du Angaben zum Unfallhergang bei der Autoversicherung machst und behaupte, der Kundin wäre schlecht gewesen, weswegen sie dich um eine Heimfahrt gebeten hat. War der zu spät erteilte Ratschlag des gewieften Vorgesetzten. Das ist nicht mehr nötig. Den Hergang habe ich knapp und wahrheitsgemäß bereits gestern bei dem weißen Anzugsträger gemeldet, teilte der Pflichtbewusste mit. Ich dachte immer, du wärst ein schlauer Schachspieler, aber dein dummes religiöses Gewissen kann dir eine halbe Million Haftungssumme einbrocken, schloss Gebhard. Das macht nichts. Ich habe gerade eine Bürgschaft in der Höhe unterschrieben, weil ich mir sicher bin, Magdalena zu heiraten. So viel ist sie mir wert. Liebe macht blind und schnell erworbenes Geld spendierfreudig und leichtfertig. Bevor du noch ganz überschnappst, möchte ich von dir als ehemaligem Betriebsratsvorsitzenden wissen, ob du hinter diesem Rundbrief von Elisabeth Schätzle steckst. Dann gnade dir Gott, ich leg dich um. Mit dieser Verheißung überreichte der machthungrige Boss mehrere Seiten Papier. Schätzle hatte nach Jonathans Beförderung zum Prokuristen und zwangsläufigen Ausscheiden aus dem Betriebsrat den Vorsitz des Arbeitnehmergremiums übernommen und einen Skandal ausgelöst. Die landesbeste Azubine, die insgeheim eine Verehrerin Jonathans war und ihm in jungen Jahren einen Liebesbrief geschrieben hatte, schien ihrer Karriere einen gewaltigen Dämpfer zu geben. Sie hatte gewagt, in einer Lotus-Notes-Mitteilung an alle Arbeitnehmer eine Thesenliste mit Verletzungen gegen das Betriebsverfassungsgesetz zu veröffentlichen. Der erste Anklagepunkt war, dass die Geschäftsleitung die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung bewusst verhindert hätte, und der 95. Vorwurf lautete, dass der Vorstand ihre Rede für die Betriebsversammlung zensiert hätte und dort sowieso überhaupt nichts als Pseudo-Versammlungsleiter verloren hätte. Scharkfisch wollte die Aufsässige sofort gemeinsam mit seiner Personalleiterin Octopussy in den Würgegriff nehmen, doch die intelligente Bankfachwirtin bestand darauf, Jonathan als Helfer und Zeugen dabei zu haben. »Du ziehst deine Halskrause an und kommst sofort mit, sonst schmeiße ich dich gleich auch noch raus«, befahl Fürst Gebhard, der wütende erste Oberbefehlshaber. Zornigen Machthabern widerspricht man lieber nicht und tritt man besser überhaupt nicht unter die Augen. Nichtsdestotrotz konnte Jonathan wenig später im Personalbüro interessant verfolgen, wie die streitbare Gewerkschafterin sich elegant verteidigte. Das Gespräch war rasch bei einem Aufhebungsvertrag angekommen, bei dem lediglich die Höhe der Abfindung unterschiedlich beurteilt wurde. Scharkfisch bot aufgrund der kürzeren Beschäftigungsdauer 6.000 deutsche Mark für die sofortige Ausscheidungsunterschrift an, wobei das geschasste Schätzle 33.000 D-Mark für ihren lautlosen Abgang als Aussteuer mitnehmen wollte. »Also gut, dann warne ich Sie vor, dass ich für nächste Woche eine außerordentliche Betriebsversammlung einberufen werde, unter Mitwirkung des Gewerkschaftskapitäns Ahab und unter Einbeziehung der örtlichen Presse. Außerdem zeige ich Sie wegen illegalen Immobilienmachenschaften und Geldwäsche an. War das stichhaltigste Argument der zur friedvollen evangelischen Kreditgenossenschaft EKK wechselnden pietistischen Rockträgerin. Der katholische Glaubensinquisor wollte keinen neuen Krieg eingehen und gab sich als klügeren bezeichnend überraschend nach, obwohl es in Führungskreisen verpönt ist, Schwäche zu zeigen. Wieder in die Schlossstraße zurückgekehrt, wartete eine Überraschung für Jonathan auf seiner Couch. Magdalena hatte es auch irgendwie geschafft, hereinzukommen und studierte gerade zahlreiche Bücher, die sie auf dem Wohnzimmertisch ausgebreitet hatte. »Mein Lieber, ich habe noch niemand erlebt, dem es gelungen ist, Wicked Oz in die Flucht zu schlagen und ihn so zu demütigen und zu besiegen. Ich spüre, von dir geht eine größere Kraft als von ihm aus. Komm mal her zu mir, Süßer, ich will dich streicheln«, winkte Magdalena mit ihren langen Airbrush-Fingernägeln. »Aber bitte nicht so heftig wie gestern. Ich bin Christ und will jungfräulich in die Ehe eingehen«, wendete Jonathan ein, der sich überlegte, ob er Reis ausnehmen sollte oder lieber gleich alle Prinzipien über Bord schmeißt. Magdalena knöpfte ihm das Hemd auf und kraulte ihn am Oberkörper. Sie begann seinen Rücken zu massieren und streichelte ihn so gekonnt, dass er spürte, wie eine Kraft durch seine Wirbelsäule ging. Sämtliche Schmerzen waren verflogen. »Das ist Reiki, kosmische Lebensenergie. Ich habe dir wissenswerte Literatur darüber mitgebracht. Du wirst einmal mehr Macht und Erkenntnis als ich besitzen. Liebster, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Wir sind die perfekte Kombination«, war sich die Esoterikmeisterin sicher. Jonathan ließ sich gerne bezirzen, wurde aber ausgerechnet an Odysseus und die webende Kirke, die singenden Sirenen und die weissagenden Sibyllen erinnert, während er sich für eine kurze Sitzung auf den Abort begab. Als er zurückkam, war Magdalena Osiris-Ra wie vom Erdboden verschluckt und hinterließ leider nur noch ihre Visitenkarte und die vielen Lehrbücher. Der geistige Schüler überflog ein Schriftstück nach dem anderen und war geschockt, weil sie sich gegen zahlreiche biblische Verbote hinwegsetzten. Sollte er so enden wie König Salomo, den seine vielen ausländischen Frauen zur Zauberei und Götzenanbetung verführten? Wenn man vom Teufel versucht wird, muss man mit dem Wort Gottes zurückschlagen, hatte Jonathan anhand der Evangelien gelernt. Deshalb rief er seinen Freund David aus dem Charisma-Shop an und bat ihn um einen Gefallen. Er solle die für eine Hexe geeignete christliche Literatur herauspicken und einen Strauß mit roten Rosen mit einem Gruß von ihm besorgen, um anschließend die Geschenke im benachbarten Leonhardsviertel im Edel-Ethos-Center bei Magdalena abzugeben. Gedanklich drehte sich bei Jonathan alles nur noch um die Esoterik-Geschäftsinhaberin. Meine Güte, wie gut konnte diese Frau massieren. Am Abend war eine weitere Morddrohung von Elimas auf den Anrufbeantworter eingegangen, der es nicht komisch fand, die Blumen mit den Geschenken im gemeinsam geführten Laden entgegenzunehmen. Magdalena, die ihre Handynummer auf ihrer Visitenkarte hinterlassen hatte, beruhigte ihren neuen Verehrer, der von ihr für immer und ewig ablassen wollte, schnell wieder. Wicked Oz wäre ein großer Manipulationskünstler, dessen Handgriffe bei Eingeweihten aber wenig Erstaunen hervorriefen. Wegen seiner großen Eifersucht wäre es besser, wenn sie sich eine Zeit lang nicht sehen. Er soll nicht traurig sein, denn sie könnte sich ihm durch ihre Astraltechniken nähern. Sie würde immer wieder den roten Rosenstrauß betrachten und sich über die aufregenden, kostbaren Schicksalsbücher viel mehr freuen als über ein schnödes Schrottauto-Verlobungsgeschenk. Was den Goldhandel angeht, gebe sie grünes Licht, denn für die Idee wäre ihr Verlobter, von dem sie sich bald lösen würde, sofort Feuer und Flamme gewesen. Bei Jonathan breitete sich wegen seinen gespaltenen Gefühlen immer mehr Verwirrung aus. Für schlaflose Nächte sorgte auch die Bemerkung von Elisabeth Schätzle, dass Gebhard Scharkfisch krumme Geschäfte machen würde. Am nächsten Morgen ging Jonathan schon um 5 Uhr in die Hauptstelle, um anhand von Kreditunterlagen einem Verdacht nachzugehen. Er studierte die Geschäfte des Firmenkunden Besser als Gut Immobilien GmbH, deren Geschäftsführer Kempe einen Bauboom in Denkenstadt ausgelöst hatte. Als Denkenstädter Gemeinderat hatte sich Jonathan schon darüber gewundert, warum Karl Kempe fast sämtliche Aufträge für öffentliche und private Projekte zugewiesen bekam. Baufinanzierungskunden hatten sich auch schon bei ihm beschwert, dass die Besser als Gut Immobilien GmbH auf dem öffentlichen Neubaugebiet für den Verkauf von Häusern warb, obwohl das Bauland der Stadt gehörte. Somit wurde verhindert, dass Häuslebauer in Eigenregie oder mit einem anderen Bauträger Wohnraum schafften. Als Jonathan sich anfing zu fragen, warum zahlreiche Provisionszahlungen über die Genfer Bank de Rivage abgewickelt wurde, überraschte ihn Scharkfisch, der plötzlich um 6 Uhr früh auftauchte. »Was machst du mit dieser Kreditakte? Das ist doch mein Geschäftspartner, der dich überhaupt nichts angeht. Hast du etwa dem Geschwätz dieser Schätzle Glauben geschenkt?«
»Nein, natürlich nicht. Ich wollte dich nur von der Scientology-Sekte warnen. Weißt du schon, dass dieser Karl Kempe gerade in Yale einen Ehrenprofessortitel von der Bowbones University bekommen hat?« versuchte Jonathan, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
»Willst du mir jetzt auch noch mit diesem Hokuspokus dieser Scharlatanerin Osiris Ra kommen? Am Ende versuchst du mich in die Krallen jener wie eine Eule stierenden Kreatur, vor der du niederfällst, zu bringen. Natürlich, warum mache ich mir Sorgen wie am Bohemian Grove? Du hast das Bankgeheimnis verletzt und vertrauliche Informationen über die Geschäfte und Vorlieben von Professor Kempe an sie weitergegeben. Und dann noch der Quatsch von dieser Fremdverlobten, dass du sie heiraten wirst. Meinst du, Dummschädel, wirklich, ich falle auf euch zwei rein? Her mit der Akte, hiermit bist du wegen Geheimnisverrat entlassen«, lautete der Rausschmissgrund des beherrschungslosen Despoten. »Du weißt genau, dass du mir eine schriftliche Begründung liefern musst. Ich nehme aufgrund meiner Krankheit freiwillig eine Woche Urlaub, bis du dich wieder abgekühlt hast. In der Zeit kümmerst du dich um den 666.000 D-Mark Edelmetalldeal mit Osiris Ra, an dem ich nichts mitverdienen will«, war der Kompromiss von Jonathan, auf den sein Chef mürrisch einging. Jonathan musste nicht nur pausenlos an seine geschäftlichen Probleme, sondern auch unentwegt an Magdalena denken. Er spürte nachts immer wieder, dass sie sich ganz nah bei ihm befindet, als ob sie selbst in seinem Schlafzimmer wäre. In seinen heißen Träumen fühlte er sogar, wie Magdalena das Doppelbett, welches er mit Helen herausgesucht hatte, mit ihm teilte. Ausgerechnet in diesem Moment wurde er aus dem Schlaf gerissen, denn es klingelte gerade diese steife Kopfverdreherin frühmorgens am Telefon. Helen Richards erinnerte ihn daran, dass er sich als Trauzeuge zur Verfügung gestellt hatte, und fragte, ob alles am Nachmittag klar geht. »Oh Mann,
Diese Einladung zu ihrer standesamtlichen Eheschließung in Göttingen hatte er bei all den Geschehnissen tatsächlich vergessen. Dummerweise stand Jonathan kein Auto zur Verfügung. Deshalb machte er sich gleich mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg. Helen Richards und Otto Blümchen planten, sich Mitte der Woche an ihrem Wohnort das weltliche Ja-Wort zu geben. Am darauffolgenden Wochenende wollten sie von Arensbelden vor den britischen Verwandten in der Gemeinde des Königs in Ramsgate den kirchlichen Segen empfangen. Während der langen Zugfahrt las Jonathan folgende drei Schlag auf, Fingerzeig drauf Kommentare. Ein Mann ist nur so viel wert wie sein Wort. Besser kein Gelöbnis eingehen als eines, das man bricht. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber ist hoch erfreut. Haha, diese Art von göttlichem Humor konnte er überhaupt nicht gebrauchen. Ihm wäre es viel lieber gewesen, wenn er seinen inneren Frieden wieder zurückbekommen hätte und die Eifersuchtsgefühle auf Blümchen verpufft wären. Moment mal, wie lautete dessen und sein eigener Schlüssel zum Erfolg? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch zufallen. Jonathan war trotzdem froh, als er wieder am Abend am Stuttgarter Hauptbahnhof angekommen war und die Zeremonie hinter sich gebracht hatte. Doch wer saß da auf den Treppen der großen Schalterhalle? Zwei alte Bekannte, mit denen er bestimmt nicht gerechnet hatte. Der eine war stockbesoffen und erbrach gerade eine vom anderen gereichte Butterbrezel auf den Boden. Frank Stein war als Obdachloser auf der Straße gelandet und wurde von Markus Ruf, der ihm von Jesus erzählen wollte, betreut. Markus kniete sich auf die Stufe nieder und schrie zu Gott, dass er sich um Frank erbarmen und ihn retten sollte. Die vorbeilaufenden Reisenden hielten ihn verständlicherweise für einen religiösen Irren. Einzig Jonathan freute sich über das Wiedersehen. »Hey, Markus, was ist denn mit dir passiert? Bist du katholischer Kirchendiener jetzt in die Heilsarmee eingetreten?« »Nein, Alois Löser, der frühere Ministrant und Jugendleiter der St. Nikolauskirche, hat mich nach Tessé eingeladen. Ich war von den gemeinsamen Gebetsgesängen und Andachten mit Frère Rocher so beeindruckt, dass ich das Erlebte in die Praxis umsetzen wollte und bei meiner Rückkehr mich um dieses kostbare Geschöpf Gottes kümmern musste«, antwortete sein früherer Zimmerkollege, der ebenfalls eine mächtige Gottesvision in Großbritannien erhalten hatte.
»Das gibt es ja nicht! Du bist ja Jonathan!« merkte der plötzlich entnüchterte Tippelbruder auf und umarmte mit seinen bestialisch stinkenden Klamotten seinen Sandkastenfreund. In diesem Moment kam Magdalena wie aus dem Nichts vorbeigelaufen und überreichte einen großen Koffer an Frankenstein.
»Danke, Maggie Magierin. Treffen wir uns später auf dem Friedhof wieder?«
erkundigte sich der Beschenkte, doch so schnell wie sie gekommen war, sprang sie die Treppen zu den Bahngleisen hinauf. Jonathan hechtete ihr hinterher, fasste sie an den Händen, drückte ihren Oberkörper an seinen Brustkorb und gab ihr vor den Augen aller vorbeilaufenden Menschen einen minutenlangen Kuss. Ach, wenn dieses wärmende Gefühl doch nie vorüberginge. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Die Liebe ist stark wie der Tod und Eifersucht hart wie das Grab. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Liebster, wecke die Liebe nicht auf, wenn es ihr nicht selbst gefällt. Ich muss schnell gehen, sonst bringt dich Wicked Ost bestimmt noch um. Versprich mir, Frankenstein zu deinem Schutz mit nach Hause zu nehmen. Einen letzten Schmatz auf die Backe gebend, trennte sich die feurige Hormon-Walli.
»Was ist denn das für eine heiße Braut? Hast du zuvor wirklich den Herrn gefragt, ob sie für dich bestimmt ist?« wollte der erstaunte Sittenwächter Markus wissen.
»Ja, natürlich. Die jüdische Kabbala bezeugte, dass sie die innerhalb von 24 Stunden auf mich treffende Jungfrau ist«, war sich Jonathan sicher.
»Moment mal, ihr wisst ja nicht, was ich mit der Hure über den Gräbern so alles treibe«, begab sich Casanova Frankenstein auf sein normales Pennerniveau zurück.
Der entrüstete Jonathan wollte ihm dafür einen Schlag ins Gesicht geben, wovon ihn Ruf zu seinem Schutz gerade noch abhalten konnte. Markus fand, es wäre besser, die Versammlung aufzulösen.
»Tschüss, Jonathan, komm doch mal wieder zum Jesus-Treff, dann haben wir mehr Zeit zum Reden.«
»Okay, versprochen, bis bald«, verabschiedete sich Fischer und ließ den deprimiert wirkenden Frankenstein alleine auf den Treppen zurück.
Moment mal, hatte er gerade nicht zwei Versprechen abgegeben?
»Frankenstein, du musst mitkommen und bei mir übernachten. Befehl von Chefin Maggie«, forderte ihn der den Koffer an sich nehmende Schulfreund auf, dem es peinlich war, sich mit dem tätowierten Stinker in ein Abteil der Stadtbahn zu setzen. Was würde sein Chef sagen, wenn er ihn mit diesem potenziellen Bankräuber sieht, und wie reagiert bloß seine Vermieterin?
Die zweite Sorge war unbegründet, denn die bemutternde Hilde und Frank freundeten sich schnell an. Zunächst einmal wurde der Alkoholentzugspatient in die Badewanne gesteckt und die alten Kleider in der Mülltonne entsorgt. Die sich wandelnde Magdalena hatte nicht nur eine Herrenausstattung eingepackt, sondern auch das selbst als Geschenk erhaltene Buch »Jesus, unser Schicksal« von Wilhelm Busch hinzugefügt, das Frank interessiert verschlang. Besonders angetan war dieser auch von dem seine Kleider durchwühlenden Frettchen, mit dem er stundenlang spielte.
Jonathan konnte die beiden Langschläfer-Tierfreunde am nächsten Tag getrost alleine lassen. Die nächste standesamtliche Eheschließung wurde vollzogen, zu der Jonathan als Trauzeuge eingeladen war. Vera Fischer und David Diao heirateten im Bürgerbüro Heumaden und freuten sich gemeinsam mit ihrem per Straßenrennmaschine angekommenen Freund. Für die am Samstag stattfindende kirchliche Trauung durch Davids Kumpel Walter Cunningham bei der FCJG in Lüdenscheid war Jonathan ebenfalls eingeladen. Darum besorgte er sich schleunigst einen neuen Wagen, der diesmal sehr demütig ausfallen sollte. Das Renault-Autohaus Fischer in Bergheim nahm tatsächlich seinen zerstörten Vectra als 4000 D-Mark Leasing-Sonderzahlung für einen voll ausgestatteten Kleinwagen entgegen, sodass die monatliche Belastung des zweijährigen Vertrags sensationell niedrig ausfiel. Um diese Lebensfiktion noch unglaublicher zu machen oder um den Leser weiter zu erstaunen, gab es am folgenden Freitag eine weitere Trauung, bei der Jonathan Zeuge war. Reinhild Fischer und Martin Peter Anrich unterzeichneten im Stuttgarter Rathaus ebenfalls einen Ehevertrag. Jonathan war stolz, für diese Zeremonie mit geöffnetem Faltdach in seinem gerade abgeholten, blaumetallenen Neuwagen vorzufahren, erhielt außer Schmunzeln jedoch wenig Bewunderung bei den wartenden, noblen Verwandten des Ärztepaares. Anders verhielt sich dies, als er heimkam und den Froschaugen-Twingo vor seinem sich öffnenden Schlafzimmerfenster einparkte. Frankenstein und das Frettchen Aaron schauten gemeinsam neugierig heraus. Plötzlich schrie der mit zahlreichen Götterbildern tätowierte Schutzengel, er solle sich sofort ducken.
6 Schüsse erschallten binnen kurzem aus dem Hinterhalt, die mit einem riesigen, reflektierenden Jesusaufkleber versehene Heckscheibe gänzlich heraussprengten und die Frontscheibe völlig zerstörten und durchschlugen. Das wie durch ein Wunder unversehrt überlebende Mordopfer wollte nicht schon wieder in den Schlagzeilen auftauchen. Doch selbstverständlich wurden auch hier Polizei und Presse in Windeseile von den Nachbarn verständigt. Natürlich konnte er sich denken, wer für diesen Anschlag, der zu dem Film »Vier Hochzeiten und ein Todesfall« gepasst hätte, verantwortlich war. Zum Trost kam spät abends Magdalena vorbei und drückte ihren Verehrer auf dem Sofa an sich. Das verursachte eifersüchtige Blicke von Frank und Aaron, die ihre Zweisamkeit nicht teilen wollten. Frankenstein nahm, die Türe zuschlagend, wutentbrannt reißaus, als die beiden ungeniert anfingen, sich abermals zu küssen, und Aaron wagte es, die Konkurrentin am Popo zu beschnüffeln und zu zwicken, was ihm eine Verbannung in seinem Holzkäfig einhandelte. Der dem Galgen entronnene Jonathan fand seinen Humor wieder und erzählte: »Morgen bin ich auf 3 Hochzeiten gleichzeitig eingeladen, aber ich kann mit dir nur auf einer tanzen. Wohin möchtest du zum Essen mitkommen? Nach Ramsgate in den Honeysuckle Inn Pub, nach Lüdenscheid ins Restaurant Haus Waldlust oder in die Hohenheimer Speisemeisterei? Die Waldlust würde am besten zu mir passen, aber sag du, Süßer. Es gibt kaum einen besseren Koch als Martin Oechsle«, wusste Jonathan und verzog sich mit der ihn abermals streichelnden Magdalena ins Doppelbett, um andere fleischliche Genüsse zu kosten. In diesem Moment läutete es wieder Sturm. »Bei Tor! Dieser hämmernde Frankenstein kann ruhig ein bisschen warten, auch wenn es anfängt zu blitzen und zu donnern«, hauchte die Romantikerin durch ihre feuchte Zunge, was Jonathan gänzlich beherrschungslos machte. Je mehr Kleider die beiden sich hektisch entledigten, desto lauter erschallte das Donnergrollen und prasselte der Hagel gegen den heruntergelassenen Rollladen. Das Zentrum des Gewitters kam den Höhepunkt vorbereitend immer näher. Nichts und niemand konnte Jonathan jetzt noch aufhalten. Doch was war das? Die Wohnungstür wurde wiederum von fremder Hand geöffnet und die Anstandsdame Hilde rief von draußen: »Herr Fischer, ich möchte nicht stören, aber dieser drohende Zaubermeister schafft es sonst tatsächlich noch, den Blitz in mein Haus einschlagen zu lassen.« Wicked Oz kam augenblicklich ins Schlafzimmer hereingestürmt und nahm abermals seine spärlich begleitete Verlobte an sich. »Entschuldigung, tut mir leid, da habe ich doch glatt die Beherrschung verloren, aber es ist ja nichts passiert«, entschuldigte sich Jonathan, der befürchtete, dass seine letzte Stunde geschlagen hat. »Akzeptiert. Wie wäre es, wenn wir uns zusammensetzen und ganz vernünftig zu dritt die verworrene Situation diskutieren?« lautete der unerwartete Vorschlag von dem auf einmal sympathischer wirkenden Elimas, der dann überraschenderweise fortfuhr: »Gerne löse ich die Verlobung wieder auf, doch dann möchte ich das Geld für den Lamborghini Diablo zurückhaben. Die Merlin-Versicherung wird den Schaden sowieso nicht erstatten und du, liebe Magdalena, bist verpflichtet, mir als arglistig Getäuschten die aufgrund der bevorstehenden Ehe getätigten Leistungen zurückzuerstatten.
Ich habe doch heute mein ganzes liquides Geld in die Goldbarren investiert und außerdem habe ich von so einem Schwachsinn noch nie etwas gehört, beklagte sich Magdalena. Doch es stimmt tatsächlich, was Elimas sagt, wusste Jonathan aus Schulungen. Ich habe sowieso schon für dich gebürgt und die Summe auch auf der hohen Kante. Durch mein E-Bank-Tagesgeld bei der Volksbank Blochingen EG kann ich über mein Vermögen sofort verfügen. Aber wie wäre es, wenn ich den krankhaft Eifersüchtigen zuvor in den Knast bringe? Ich muss nur der Polizei von seinem Mordkomplott berichten, drohte das beinahe Erschießungsopfer. Alles, was recht ist, mit den zerschossenen Autoscheiben habe ich nichts zu tun. Ich habe ein Alibi. Die Kripo hat mich und meine Gespielinnen schon vernommen. Deshalb bin ich gleich helfend hergefahren, weil ich eine bestimmte Ahnung mitteilen wollte. Dann ist mir Frankenstein fluchend entgegengekommen und schwor bei Zeus, dass Maggie sich gerade von der gegnerischen Seite schwängern lässt. »Du kennst Frank Stein? Woher denn? Und was ist dein Verdacht über den Scharfschützen?« wollte Jonathan wissen. »Frankenstein kommt doch schon jahrelang in Maggies Hexenzirkel und der versuchte Mord wurde von Sharkfish ausgeführt,« war sich Elimas sicher. »Wie kommst du denn da drauf?« fragte Jonathan, der seinem Chef diesen Racheakt nicht zutraute. »Ganz einfach. Wir waren heute Morgen im Büro von Sharkfish und machten das Goldgeschäft fertig. Magdalena bestand darauf, dass die 33 Barren in die Schließfächer deiner Filiale im Parkhaus und nicht in Denkenstadt verwahrt werden. Ein Streit darüber entfachte, bis Magdalena resolut entschloss, das Gold in den Edelethos-Center mitzunehmen. Auf einmal war Sharkfish doch bereit und fuhr uns mitsamt der Ladung in seinem weißen Mercedes in die ehemalige US-Militärkaserne Scharnhauser Park. Als ich ihn fragte, zu was er das eingewickelte Bundeswehrgewehr im Kofferraum mitführt und ob er einen Waffenschein besitzt, wurde er kurz verlegen und behauptete, Jäger zu sein, der den Goldtransport so vor einem Überfall beschützen kann, lautete die interessante Beobachtung von Elimas. Der Schachkombinierer wurde still und addierte im Kopf zusammen. Frankenstein hatte vor der Polizei ausgesagt, ein G22-Repetiergewehr, aber nicht den vermummten Schützen und das weiße Auto zweifelsfrei erkannt zu haben, was diese dem Skinhead und Obergefreiten AD sowieso nicht abnahmen. Die Thesenliste von Elisabeth Schätzle entsprang größtenteils wirklich aus Jonathans Ideen und Wissen, denn bei den geheimen Treffen des Betriebsrats hatte der arbeitgebertreue Vorsitzende Fischer, wie viele andere Gewerkschafter, große Reden geschwungen, von denen er als Duckmäuser und Speichellecker nichts umsetzte. Mit den Betrugsvorwürfen hatte Schätzle ebenfalls den Nagel auf den Kopf getroffen. Aus Beratungen mit Maria Müller-Kempe wusste Jonathan, dass riesige Barabhebungen und Einzahlungen, die sie nicht selbst betrafen, von Kempe gemeinsam mit Sharkfish auf ihrem privaten Girokonto getätigt wurden. Um die Identifizierungspflicht nach dem Geldwäschegesetz zu umgehen, hatte sie blanko unterschriebene Ein- und Auszahlungsbelege bei Gebhard Sharkfish hinterlegt und ihr schlechtes Gewissen bei ihrem Filialleiter und früheren Verehrer Fischer erleichtert. Zudem war der gefährliche Mitwisser Jonathan wegen seiner vielen Erfolge schon als Nachfolger vom gejagten Sharkfish, der ein Räuber, aber kein wirklicher Jagdbruder war, gehandelt worden. Schon länger war er diesem mit seltsamen Methoden arbeitenden Dienstherrn, dessen Kontrollmechanismen immer wieder verpufften, nicht mehr geheuer. »Was machen wir jetzt?« wollte Jonathan wissen.
Ich verkaufe das Gold wieder und gebe es Elimas als Lösegeld zurück. Das Beste ist, wir annullieren die Verbindung. Denn was kann Satan und Gott gemein haben? Ich mag dich zwar, mein Oberguru, aber ab heute ist es mit der Zauberei bei mir vorbei. Ich habe mich nämlich bekehrt und mein Leben Jesus Christus gegeben. Von mir aus soll mein Heiland meine ganze Mitgift in Form von kostbaren Ölen, Gold und Autoweiheabgasen haben, war der Entschluss der modernen Maria Magdalena. Aber Maggie, Schätzchen, du weißt doch, dass unser oberster Zunftmeister Helmut katholisch ist und jährlich nach England zur Wallfahrt und nach Österreich zum Beichten geht. Verzeih mir, ich werde dir nicht mehr verbieten, die christlichen Bücher zu lesen und mich gleichfalls dem Johannisglauben und Jesus, dem größten Wunderheiler aller Zeiten, zuwenden. Komm mit mir nach Hause, versuchte Wicked Oz, seine Geschäfts- und Wohnungspartnerin umzustimmen.
Nein, ich schlafe ab jetzt hier. Dafür zieht der mordgefährdete Jonathan zur Sicherheit bei dir ein und unterweist dich in den Geistesgaben und anderen mystischen Geheimnissen des Alten Bundes und des Neuen Testaments. Ich verspreche dir, dass ich Jonathan nicht mehr unsittlich anrühre, bis ich mit ihm verheiratet bin. Solltest du es mit aller Kraft schaffen, in den nächsten 6 Monaten Exorzistenpfarrer zu werden und dadurch mehr Macht als Fischer ausüben, nehme ich dich doch. Das gelobe ich dir.
Lautes Gelächter erschallte bei der Rednerin und dann bei ihren Verehrern. Die an der Tür lauschende Hilde bekam jetzt wie ursprünglich gewünscht ein leichtes Mädchen als Untermieterin und alles schien in Butter zu sein. Jonathan packte seine 7 Sachen und steckte diese in den 7er BMW von Elimas, während dieser sich christliche Bücher, CDs und Predigtkassetten als Studienmaterial aus den Wohnregalen herauspickte. Eigentlich hätte er gerne Jonathans komplette Sammlung aus dem Charisma-Shop mitgenommen, aber Magdalena, seine bessere Hälfte mit dem besonderen Dickkopf, bestand darauf, dass ein Part der geistigen Lehrmaterialien bei ihr zurückbleiben muss. Der 5,7-Liter-Motor aus dem Alpina B12 war ein krasses Kontrastprogramm zu Jonathans 4-Zylinder-Twingo, den die Kripo zunächst als Asservat konfisziert hatte. Der Autoliebhaber bemerkte, dass alleine die 24-Zoll-Aluräder mit den 275er Michelin Niederquerschnittsreifen teurer als sein Teile-Spar-Renault sein müssten, was später einige findige französische Werbemanager zu ähnlichen Bildvergleichen anspornte. Elimas spürte, dass der genügsam und bescheiden leben wollende Banker sehr angetan von seinem Oberklassewagen war und bot ihm in seiner netten griechischen Art an, diesen bei Bedarf auszuleihen. Das Viertel, in dem der Esoterikladen mit zugehörigen Wohnungen untergebracht war, galt als Billigstmietgebiet, weil sich zahlreiche Bordelle und Bars in der Nachbarschaft befanden, die es für den Polterabendbräutigam zu meiden galt. Als die beiden neuen Freunde gerade die Sachen aus dem Auto packten, traf Jonathan auf ein paar alte, wartende Schachkumpels, die mit Elimas gerade in Preisverhandlungen traten, aber nach der Begrüßung mit Jonathan schamvoll das Weite suchten. »Verdirb mir aber bitte nicht das Geschäft, indem du die Freier abschreckst. Wenn du willst, zeige ich dir oben einige nette Damen, mit denen du umsonst die Nacht verbringen kannst«, war das anrüchige Angebot des Edelzuhälters, auf das Jonathan nicht hereinfiel. »Damit du morgen Magdalena gleich verrätst,
dass ich nicht mehr Jungfrau bin, stimmt's? Leihst du mir stattdessen die bajuwarische Karosse aus? Ich bin auf eine Nobelhochzeit eingeladen. Am nächsten Mittag zog Jonathan wohlweislich seinen Boss Kaschmir-Nadelstreifenanzug mit Fliege an und fuhr zurück in seine eigentliche Wohnung. Als die Sexbombe Magdalena wie gewohnt hochtrabend mit ihren Stöckelschuhen in das von Alpina aufgemöbelte Auto stieg und die fragenden Blicke der erstaunten Nachbarn auf sich zog, empfand der sonst so brave Bankberater das augenscheinliche Leben eines Zuhälters als gar nicht so übel. Mit dem folgenden Auftritt des neuen händchenhaltenden High-Society-Paars hatte der vor dem Sakralbau der Bürgacher Franziska-Kirche auf seine Braut wartende Martin Peter Anrich nicht gerechnet. »Mensch, Jonathan, erst erscheinst du in der Boulevardpresse und jetzt kommst du mit so einer Traumfrau daher. Möchtest du mir sie nicht vorstellen?« »Das ist meine neue Flamme Magdalena Osiris Ra. Göttliche und berufliche Vorhersehung hat uns, wie du sicher lesen konntest, zusammengeführt. Eure kurze Rekordzeit bis zum Altar versuchen wir jedoch nicht zu schlagen. Hast du etwas dagegen, wenn Maggie zu den Feierlichkeiten mitkommt?« fragte Jonathan seinen Ex-Reiseführer. Dieser konnte natürlich nicht Nein sagen, denn dem Arzt war es sowieso peinlich, dass er Reinhild seinem Schützling ausgespannt hatte. Zudem fühlte sich der Chirurg mitverantwortlich für den Beckenbruchunfall während des Hongkong-Urlaubs. Magdalena war fasziniert von Jonathans folgenden Reisebericht und schmunzelte über das Frontbild mit Reinhild und Martin Peter in chinesischen Bergtrachten auf der überreichten Programmliste. »Da habe ich ja noch mal Glück gehabt, dass deine Pläne mit dem Fotoshooting in die Hose gingen«, freute sich die Zukünftige. »Viel schöner ist es, sich mit dir ablichten zu lassen. Dann komme ich in allen Klatschspalten«, witzelte Jonathan beim Gang in die kleine evangelische Dorfkirche, die der katholische Herzog Karl Eugen 1779 für seine evangelische Mätresse Franziska Theresia bauen ließ. Die Trauung führte überraschenderweise die am Vortag angereiste Albanien-Bekanntschaft Pastor Ulf Guderner durch, der in Schweden die größte pietistische Brüdergemeinde leitete. Bei dieser Hochzeit brauchte an nichts gespart werden, da beide Elternpaare sehr vermögend waren. So wurden sämtliche geladenen Gäste mit Pferdefuhrwerken nach einem kurzen Champagnerempfang für alle Gottesdienstbesucher zum Schloss Hohenheim gefahren. Jonathan überredete den Kutscher, einen Umweg zu machen und die fürstliche Baumallee hinunterzufahren, um vom runden Aussichtspunkt gemeinsam mit seiner Angebeteten einen Blick auf die herrliche Parkanlage mit Teich zu nehmen. Die beiden Umarmenden standen auf der geschwungenen Mauer und atmeten förmlich die Kraft der Natur ein. »Die energiegeladene Aura hier mit riesigen Bäumen aus allen Herren Ländern ist einmalig, oder mein Hohepriester?« fragte die ehemalige Hexenanführerin, deren Wicca-Kult sie an den keltischen Sabbaten gemeinsam mit ihrem Coven nackt unter den jahrhundertealten Bäumen herumtanzen ließ. »Das können wir ja mal bei Vollmond genauer austesten. Aber erst, wenn wir verheiratet sind. Jetzt müssen wir zurück zu den Festlichkeiten«, spürte der wieder nüchterne und besonnene Fiktionsheld. Jonathans Tischkärtchen in der im Hohenheimer Schloss befindlichen Speisemeisterei befand sich zwischen Ulf Guderner und den zwei blonden Tänzerinnen des Albanienurlaubs.
Kurzerhand wurde von Magdalena, vom Kellner ein Stuhl und weiteres Gedeck besorgt, damit sie sich an dem runden Tisch zwischen Ulf und Jonathan hinsitzen konnte. Das siebengängige Sternekochmenü war das köstlichste, was sie je zu sich genommen hatten, waren sich die über ihren Urlaub angeregt Unterhaltenden einig. Das unschlagbare Duo Martin Oechsle mit Fernsehkomiker Johann Laffer kreierten in den edlen Räumlichkeiten des Schlosses die vorzüglichsten Speisen. Der Sinn des Lebens, Prediger Ulf scherzte, ob die kurz vor dem Zerbersten Gemästeten nicht anschließend einen Wetttreppenlauf auf Webers Gourmetturm veranstalten sollten, bei dem der Verlierer den Gewinner zum Pfefferminzblattdinner einlädt. Jonathan erklärte dem evangelikalen Dauerläufer, dass er durch den Besuch von Caesar's Magical Empire gründlich geläutert wurde und keine Spielwetten mehr annimmt. Guderner blödelte weiter und behauptete, er habe wie einige US-Magier und christliche Propheten gelernt, Gedanken zu lesen und könnte wahrsagen. Die sich von diesen Praktiken lösen wollende Magdalena, tief in ihre geschockten Augen schauend, beruhigte er: Machen Sie sich um Frankenstein keine Sorgen, der ist bei seinen Eltern gut aufgehoben, aber hätte seinen Koffer mit dem Schicksalsbuch gerne wieder. Passen Sie in Zukunft besser auf Jonathan auf und kommen Sie ihm nicht zu nahe, sonst schlägt der Blitz in Ihr gemeinsames Domizil ein. Sich zu Jonathan wenden, fuhr er fort: Du denkst, du bist reich, bist zum Wohlstand gekommen und bedarfst nichts. Aber in Wahrheit bist du arm, nackt und blind. Darum kaufe durchs Feuer geläutertes Gold, weiße saubere Kleider und Augensalbe, um wieder zu sehen. Suche den Willen Gottes für jeden Tag und tue alles zu seiner Ehre.
Danke, das ist nichts Neues für mich. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Kannst du dein Können sonst irgendwie unter Beweis stellen?
Wollte der verärgerte, zurechtgewiesene Schützling wissen. Ulf holte einen Zettel mit 20 Kindheitsfragen aus seiner Tasche, die er dem Zweifler anschließend alle erwidern könne. Die Punkte überfliegend spottete Jonathan, dass er jede Wette eingeht, dass Ulf die Frage nicht beantworten kann. Guderner schlug folgenden Handel vor: Also, wenn du verlierst, gibst du mir lediglich die Rechte an deiner Biografie und im Gegenzug lade ich dich in das Fernsehturmrestaurant und zu mir nach Schweden inklusive Flugticket und Spesen zum Predigen im Fernsehen ein. Die Sache fing an, für den gerne in der Öffentlichkeit stehenden neuen Medienstar, der Magdalena imponieren wollte, interessant zu werden. Jonathan las die Fragen genauer durch und bestimmte lachend, dass er seinen Lebenslauf schon bei 3 richtigen Antworten zur Verfügung stellt. Die erste Eingabe lautete: Wo verbrachtest du am liebsten deine Ferien? Die zweite: Wie heißt dein Lieblingslehrer? Und die dritte: Mit welchem Notendurchschnitt hast du deine Schule abgeschlossen? Der Held der Fiktion, der sich nicht erklären konnte, was Guderner mit seiner Lebensgeschichte vorhatte, schlug in das Geschäft ein und bekam überdies zur Belustigung der Anwesenden prompt alle 20 Fragen richtig beantwortet.
»Das ist Zauberei und Hellseherei. Hast du jetzt die Seiten gewechselt?«
wollte der verblüffte Jonathan wissen. Auch die mediale Magdalena, die für ihr Klientel extreme Vorhersagen und Prognosen erstellte, wurde sprachlos und wollte unbedingt selbst mitmachen. Aus bestimmten Gründen wollte Guderner jedoch das Kuriosum nicht mit ihr wiederholen.
da Zaubertricks nur so lange interessant sind, wie sie vorm Publikum verschleiert werden, vertröstete Ulf seine Zuhörer und versprach, den Gag bei Jonathans baldiger Hochzeitsfeier mit seiner zukünftigen zu wiederholen und dann erst aufzulösen. Der interessierte Leser soll nicht bis Kapitel 10 auf die Folter gespannt werden, denn die Auflösung ist einleuchtend. Die stark wachsende Kirche von Ulf in Schweden wurde neuerdings von einem Schulfreund von Jonathan besucht. Walter Stein arbeitete schon lange Zeit als Physiker in dem skandinavischen Land und hatte sich nicht nur die Landessprache, sondern auch eine einheimische Frau und 4 Kinder zugeeignet. Sein neuestes Hobby war neben dem wiederentdeckten christlichen Glauben das Schreiben von Fantasy-Romanen. Deshalb ersann er mit dem von ihm aufgestellten Fragenkatalog einen erfolgreichen Streich, um sich gemeinsam mit Guderner Jonathan Fischers unglaubliche Lebensgeschichte zu angeln. Eine weitere menschliche und nicht übernatürliche Informationsquelle war Frank Stein, der eine Nacht zuvor nach seinem Rauschschmiss in die elterliche Salutewohnung in den Fasanenhof zurückkehrte. Seit langem war der, wie Todd Bentley von Kopf bis Fuß mit Kriegern und dämonischen Symbolen tätowierte, wieder nüchtern und traute sich deshalb nach Hause. Dort traf er zufällig auf den von seinem Zwillingsbruder vermittelnden Übernachtungsgast Guderner und tauschte sich stundenlang über Walter, Jonathan und Maggie aus. Die alkoholisierten Hochzeitsgäste ließen zur Freude von Magdalena und Jonathan die Puppen tanzen und feierten gemeinsam bis zum nächsten Morgen. Das von dem SWR Big Band Tanzorchester begleitete exklusive Fest mit zahlreichen prominenten Gästen bot weiter ein unterhaltsames, wohltätiges Programm. Denn der eine AIDS-Stiftung gründende Papa Bernd Scheu war nicht nur erfolgreicher Dosenunternehmer, sondern auch Spesen- und Sitzungsgeld einsammelnder Stuttgarter Gemeinderat. Seine braungebrannte Frau Sonja engagierte sich neuerdings für Jürgen Klinsmann und half als Lehrerin ehrenamtlich im Agapedia-Kinderhaus in Esslingen mit. So nimmt es nicht Wunder, dass die Negerküsse liebende Mutter des Bräutigams, Sabine Anrich, eine Tombola für ein karitatives Projekt in einem Elendsviertel in Südafrika eröffnete und ihr durch die Show führender Ehegatte Professor Peter Christoph als Chef der Freiburger Sportklinik für das Jam-Ernährungsprogramm warb. Der vom Telekom-Team anhand von T-Mobile-Handys ermittelte Benefizerlös hätte zur Begleichung des Diablo-Schadens gereicht und etwa die gleiche Summe verschlangen die leistungssteigernden Bewirtungskosten, sinnierte der radfahrende Geldexperte vor dem Einschlafen in der neu bezogenen Dachgeschosswohnung im Rotlichtviertel.